Willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcasts. Mein Name ist Marissa Neureiter und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Gast in ein Thema einzutauchen, das nicht nur die Kommunikationswelt bewegt, sondern auch auf gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene immer mehr Beachtung findet. Die Rede ist von VidJanuary. Passend zum vergangenen Monat haben wir heute nämlich Christopher Hollmann von VidJanuary Deutschland zu Gast. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Christopher.
Hi, vielen Dank.
Christopher wird uns heute nicht nur einen spannenden Einblick in den diesjährigen Kampagnenmonat geben, sondern auch erzählen, wie die gemeinnützige Organisation hinter den Kulissen eigentlich arbeitet, welche Herausforderungen und Learnings das Team immer wieder macht und warum VidJanuary mittlerweile auch ein geflügeltes Wort und so erfolgreich ist. Und heute an meiner Seite meine Co-Hostin der neuesten News Aktuell Podcast-Folge, Janina von Jähring. Auch dir ein ganz herzliches Willkommen, liebe Janina.
Hallo, guten Morgen ihr beiden. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
So, Christopher, wir haben es in der Einführung schon ganz kurz erwähnt, du arbeitest für VidJanuary Deutschland. Jetzt werden sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt fragen, wie kann das sein? Wie kann man für einen Aktionsmonat arbeiten? Denn was viele wahrscheinlich nicht wissen oder noch nicht wissen, VidJanuary, also die Wortkombination aus vegan und Januar, ist viel mehr als ein gesunder Start ins neue Jahr, denn hinter VidJanuary steckt tatsächlich eine gemeinnützige Organisation und Kampagne. Und genau für diese arbeitest du. Magst du jetzt meiner Kurzzusammenfassung noch etwas hinzufügen oder passt das so, wie ich das jetzt gesagt habe?
Das passt schon genau so, wie du das gesagt hast. Genau, ich arbeite für VidJanuary, weil sich dieser Aktionsmonat und das Neujahrsmomentum eben nicht von alleine ausgedacht hat. Das schieben wir jedes Jahr wieder an. Jedes Jahr auch natürlich mit mehr Erfolg und hoffentlich auch mehr Schwung. Und genau daran arbeite ich und daran arbeiten wir als Organisation.
Es ist nun schon Februar, das heißt, der VidJanuary, der liegt jetzt schon hinter euch. Bevor wir aber gleich einmal im Detail darauf eingehen, und ich weiß, du hast uns nämlich auch schon konkrete Zahlen mitgebracht, das ist der Vorteil, wenn man immer erst direkt danach spricht, möchten wir dich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas näher vorstellen. Du bist seit 2019 Teil von VidJanuary Deutschland und seit 2022 leitest du das Team als Director Germany. Was hat dich denn damals motiviert, dich ausgerechnet für den VidJanuary zu engagieren?
Mein beruflicher Werdegang ging auch vor VidJanuary schon über Stationen der Arbeit im Tierschutz, Tierrecht, Klimaschutz, sowohl auf Organisationsseite, NGO-seitig, als auch in der Wirtschaft. Das heißt, das ist schon so damals in der Zeit im Studium einfach für mich so ein Leidenschaftsthema geworden, bei dem ich entdeckt habe, dass bedeutet mir ganz persönlich ganz viel und ich habe auch Lust, mich da beruflich zu engagieren und für einzusetzen, dass dann irgendwann der VidJanuary, du hast es schon gesagt, 2019 so die Fühler ausgestreckt hat in Richtung Internationalisierung der Kampagne und der kommt nach Deutschland, habe ich dann tatsächlich so ein bisschen so aus meiner vorherigen und bestehenden beruflichen Bubble mitbekommen. Also das war dann ganz viel ein, hey, schon gesehen, VidJanuary kommt nach Deutschland. Es gab ihn ja auch viele Jahre vorher schon im englischen Sprachraum und da habe ich das einfach so mit Spannung beobachtet, also auch diese neue Art und Weise mal zum Veganismus und zu einer pflanzlichen Ernährung zu motivieren. Fand das immer schon beeindruckend, also gerade auch so die Wachstumsrate, die man in den ersten Jahren im englischen Sprachraum da beobachten konnte. Und dann war es schlichtweg ein, Mensch, spannend, das kommt nach Deutschland, dann kann ich Teil davon werden, habe drüber nachgedacht. Und dann ging es ganz klassisch über den Bewerbungsprozess und dann den Start. Damals, hast du auch schon gesagt, vor meiner Funktion in der Leitung der deutschen Kampagne, damals vor allem für die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Unternehmenskommunikation an Bord gekommen bei VidJanuary in Deutschland.
Wie haben dich denn deine Station davor auf deine jetzige Tätigkeit vorbereitet? Also ich meine, die Thematik liegt schon sehr nahe. Tierschutz hat natürlich auch was mit veganer Ernährung zu tun. Du hast auch bei einem Großhändler für pflanzliche Produkte gearbeitet. Das ist auch schon sehr dicht da dran. Nichtsdestotrotz ist es jetzt ja in Anführungsstrichen eine Kampagne, wo aber eine Organisation dahinter steht. Das ist ja immer noch mal zugeschnittener und noch spezifischer. Kannst du konkret sagen, dass du aus deinen vorherigen Positionen Dinge mitgenommen hast, wo du wirklich jetzt merkst, oh, das hilft mir total?
Ich glaube, es hilft total und das also gar nicht so spezifisch für jetzt die Arbeit auf dem Thema pflanzliche Ernährung, Nachhaltigkeit, Veganismus, sondern ich bin ganz grundsätzlich davon überzeugt, dass es hilft, Themen von vielen Seiten zu betrachten und aus unterschiedlichen Dimensionen und Perspektiven und deswegen sowohl meine vorherige Arbeit, ich habe damals, das war mein erster Job nach dem Studium bei Peter gearbeitet, also ganz klar irgendwie in einer Organisation, die in ihrer Kommunikation ja ganz unterschiedlich funktioniert als Veganuary beispielsweise und vielmehr den Auftrag auch so des Aufdeckens von Missständen, also da, wo wir heute gesellschaftlich stehen, also dass wir um Missstände in der industriellen Massentierhaltung wissen, ist ja zum Beispiel ganz klar Auftrag und Ergebnis von Organisationen, die eben diese Missstände aufdecken und gesellschaftlich darüber informieren. Und dann, hast du schon gesagt, so auf dem Sektor Wirtschaft und Großhandel für vegane Produkte war es dann super spannend, natürlich mal zu schauen, wie funktioniert aber denn die vegane Lebensmittelbranche gar nicht auf Organisationsseite, deswegen braucht es pflanzliche Lebensmittel, weil da stecken Chancen drin, sondern wie vertreibt man die denn und wie werden auch diese pflanzlichen Lebensmittel einer Zielgruppe, die jetzt um Missstände und Chancen von pflanzlicher Ernährung weiß, tatsächlich auch einfach schmackhaft gemacht und genau, wie bringen wir die an die Leute? Und diese beiden Perspektiven sind heute was, bei dem ich das Gefühl habe, ja, natürlich profitiere ich davon bei Veganuary, weil wir einerseits bei Veganuary mit Unternehmen natürlich zusammenarbeiten und genau das möchten, also so ein Zusammenkommen und Leute einladen, es einfach mal pflanzlich zu probieren und gleichzeitig setzen wir uns als Kampagne natürlich darauf, dass wir heute gesellschaftlich an einem Punkt sind, in dem wir um viele Potenziale wissen, also ein das macht was fürs Klima, das macht was für Tiere, wenn ich mal zu einer pflanzlichen Alternative greife und das sind so genau meine ganz persönlichen Learnings und glaube ich auch, wo so die letzten 10 Jahre innerhalb der Bewegung, innerhalb dieses Themas ganz viel passiert ist. Genau, da sind wir einfach einen weiten Weg schon gekommen und haben noch einen zu gehen.
Apropos weiter Weg, die Kampagne und die gemeinnützige Organisation gibt es ja bereits seit 2013, gegründet in Großbritannien. Kannst du uns mal einen ganz kurzen Überblick auch über die Entstehungsgeschichte und die Vision eurer Organisation geben?
Unsere GründerInnen Matthew und Jane haben das damals tatsächlich so am Küchentisch erdacht und dann ist auch der Veganuary damals so im Wohnzimmer quasi entstanden, also so um den Wohnzimmer-Esstisch drumherum gesetzt im ganz Kleinen, damals tatsächlich mit so einem, Mensch, ja, warum nicht einfach mal zu einer pflanzlichen Ernährung im Rahmen eines Neujahrsvorsatzes motivieren, komm, wir machen einen Hashtag draus. Das war natürlich, also ne, auch das Thema Hashtag vor jetzt über 10 Jahren einfach noch ein sehr viel neueres und plötzlich hatte es dann so einen Drive, bei dem sich ein paar tausend Menschen dieser Bewegung angeschlossen haben. Der Hashtag Veganuary ist dann irgendwie losgetreten und es haben sich eben Leute für die E-Mail-Serie angemeldet, die wir damals eben im englischen Sprachraum und heute international anbieten. Also 31 Tage kostenfrei Support ins E-Mail-Postfach bekommen mit irgendwie Tipps, Tricks, Rezepten, Hintergrundinfos, welche Promis machen gerade Veganuary mit und so weiter. Mhm. Dafür eben ein paar tausend Anmeldungen. Das waren, also ne, heute sagen wir das mit einem Lächeln, mit ein paar tausend Anmeldungen und sind eine internationale große Kampagne mit sehr viel mehr Reichweite. Damals war das natürlich erstmal ein Riesenwin mit einem, hey, das funktioniert ja, dieser Neujahrsvorsatz. Einfach das mal als Neujahrsvorsatz machen und so ein bisschen konkreter werden als ein, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mehr was für mich mal, ich möchte ein bisschen Sport machen, sondern ein, warum nicht mal es rein pflanzlich probieren und sich dann über die Effekte freuen, die das entsprechend auch hat. Und das dann tatsächlich der Startschuss für, das habe ich eben schon kurz gesagt, sehr rasantes Wachstum im sowohl britischen Raum als auch, deswegen war ich die ganze Zeit so bei englischer Sprachraum, natürlich auch schon immer dann viele Anmeldungen aus den USA, die es für die E-Mail-Serie gab und auch international immer Anmeldungen für die englischsprachige E-Mail-Serie, weil ne, also am Ende ist es eine digitale Kampagne, für die man sich für die E-Mail-Serie anmelden konnte und deswegen gab es auch aus anderen Ländern von Menschen, die des Englischen mächtig waren, entsprechende Anmeldungen und daraus hervorgehend eben auch dann so das Erkennen der Potenziale mit einem, hey, das können wir auch über diese Ländergrenzen hinaus machen.
Du hast es gerade erwähnt, Digitalisierung, Social Media waren für euch so die Knackpunkte auch in der letzten 12 Jahre von der kleinen Initiative zur weltbekannten Kampagne, auch mit eben Social Media. Wenn wir uns jetzt die Zahlen der letzten Jahre nochmal anschauen, wird klar, dass eure Organisation, das Veganuary, einen sehr, sehr großen Impact auch wirtschaftlich gesehen hat. Ich gehe jetzt nochmal konkret auf die Zahlen aus dem Vorjahr, also 2024 ein, weil die neuesten bringst du uns gleich nochmal mit. Allein im letzten Jahr sind zum Veganuary über 2100 neue vegane Produkte auf den Markt gekommen. Laut euren Zahlen haben vergangenes Jahr 25 Millionen Menschen weltweit den Januar genutzt, um vegane Ernährung zumindest auszuprobieren. Und auch letztes Jahr haben sich 1060 Unternehmen beteiligt. Das sind beeindruckende Zahlen, aber damit ist wahrscheinlich noch nicht das Ende eurer Fahnenstange erreicht. Was sind denn eure langfristigen Ziele der Organisation, auch über den Januar hinaus?
Ich fange einmal an bei den langfristigen Zielen, die wir tatsächlich auch schon erreichen. Wir haben innerhalb die E-Mail-Serie habe ich eben erwähnt und wir haben zum Ende vom Veganuary immer noch mal eine Umfrage, die wir an die Teilnehmenden, die sich für unsere E-Mail-Serie explizit angemeldet haben, rausschicken, in der wir fragen, wie geht's denn jetzt weiter nach deinem veganen Probemonat? Wie möchtest du dich weiter ernähren? Und das fragen wir sowohl zum Ende des Veganuary als auch ein halbes Jahr später, 6 Monate, nachdem die Leute ihren Veganuary abgeschlossen haben und wollen da eben wissen, wie ernährst du dich jetzt? Und da tatsächlich eine sehr konsistente Auskunft über die vergangenen Jahre von rund 80% der Leute, die bei uns in der E-Mail-Serie teilgenommen haben, die sagen, ich möchte tierische Produkte um mindestens die Hälfte reduzieren. 25% der Leute, die in der E-Mail-Serie stattfinden, bleiben schlichtweg bei einer pflanzlichen Ernährung über den Veganuary hinaus und sind auch ein halbes Jahr später noch dabei. Das natürlich, und deswegen steige ich damit ein, genau das, was wir uns wünschen, dass Leute im Veganuary erkennen, Mensch, ja klar, ich kann mal zur pflanzlichen Alternative greifen, ich kann mal ein pflanzliches Rezept kochen und das kann ich nicht nur im Veganuary machen, sondern ich kann diesen Impact, den ich da positiv für das Klima habe, weil ich meine CO2-Emissionen innerhalb meiner Ernährung reduziere und damit an einem extrem kräftigen Hebel sitze. Ich kann was für Tiere machen, ich kann was für meine eigene Gesundheit machen und das auch über den Januar hinaus, indem ich entweder bei einer pflanzlicheren oder eben direkt bei einer ganz pflanzlichen Ernährung bleibe. Und das im Großen gesprochen, dann auch innerhalb unserer Vision, wenn ich da ganz nach vorne greife, dann in unserer Vision als gemeinnützige Organisation schon verankert, eine Welt, in der wir hoffentlich auf die Vergangenheit blicken und sagen, Schlachthäuser sind was, das gab es mal. Die industrielle Tierhaltung haben wir abgeschafft, das braucht es nicht mehr und wir leben in einem Ernährungssystem und der Lebensmittelwertschöpfungskette, die eben nicht unserem Klima entgegenwirkt. Das als langfristiges Ziel, mit dem wir eben ja jeden Veganuary gemeinsam gesellschaftlich ein Stück näher kommen.
Aber dann kriegt er ja auch sehr, sehr viel direktes Feedback zurückgespielt. Das ist doch eine schöne Sache auch.
Total, ja. Und auch total wertvoll, weil wir natürlich dann auch für zum Beispiel die E-Mail-Serie merken, woran hakt es denn für Menschen, die uns am 11. Januar zum Beispiel zurückmelden. Mensch, das hat mir total Spaß gemacht, aber heute wollte ich Folgendes machen. Das esse ich normalerweise immer am 11. Januar, aber es hat nicht geklappt in der veganen Variante. Genau da versuchen wir dann innerhalb des E-Mail-Teams, innerhalb unserer Kommunikation natürlich drauf einzugehen. Und das, also ganz spannend auch so über die Jahre, wie sich die Themen da wechseln, von vegane Kaffeespezialitäten zubereiten und dann sagen uns Leute, ne, bei dieser Pflanzenmilch hat es noch gehakt, weil sie hat vielleicht mal irgendwann geflockt und wir sind da mit einem guten Tipp rangegangen. Dann haben wir das Thema Käsealternativen und Mensch, habt ihr nicht da noch eine Empfehlung für mich? Ich wollte einen Auflauf machen, Pizza hat super geklappt, mit Überbacken der Auflauf nicht. Da schauen wir eben genau drauf, wo gibt es noch Schwierigkeiten und wie können wir die entsprechend auch auffangen und es für Menschen so einfach wie möglich machen.
Wir haben es eben an den Jahreszahlen schon ein bisschen gesehen. Also ihr wurde 2013 in Großbritannien gegründet. Du bist 2019 in Deutschland dazugekommen, beziehungsweise den deutschen Ableger gibt es auch erst seit 2019 und ihr habt dann die erste Kampagne in Deutschland, also den ersten Veganuary in Deutschland 2020 gemacht. Jetzt 2025 habt ihr also schon einen Track Record von 6 Jahren. Marissa hat eben schon die beeindruckenden Zahlen vorgelesen. Da ist natürlich auch davon auszugehen, das war nicht von jetzt auf gleich da, sondern das hat sich über die Jahre entwickelt. Du hast uns aber im Vorgespräch verraten, dass ich natürlich nicht nur so die Reichweite entwickelt habe, sondern dass ihr euch auch weiterentwickelt habt. Und dass ihr nämlich dieses Jahr, was die Tonalität angeht, viel lauter und auch eindringlicher geworden seid. Also sowohl im reinen Wording als auch in der Bildsprache. Warum diese Veränderung? Und wie ist jetzt eure Erfahrung im Nachgang? Wie wurde das aufgenommen, dass ihr da durchaus Forscher am Start seid?
Also ja, alles richtig, was du gesagt hast. Und also wird das Warum einmal anschließen hinter so ein kurzes, als wir 2020 nach Deutschland gekommen sind, war das erstmal ja eine ganz neu zu erschließende Fläche und damit auch kommunikativ einfach erstmal ein Ausprobieren, wie ist so der Wasserstand für das Thema Neujahrsvorsatz, sich mal rein pflanzlich ernähren und deswegen in der Ansprache tatsächlich auch erstmal, und also das ist Veganuary und das wird Veganuary auch bleiben, erstmal eine vollkommen undogmatische und vorsichtige, wenn auch appellierende Einladung, Mensch, probier's doch mal, das lohnt sich. Und das tatsächlich, also so in der kommunikativen Entwicklung, damals haben wir uns über, ich glaube, so roundabout 200 Medienclippings innerhalb der ersten Veganuary-Kampagne gefreut. Es waren so 50 Unternehmen dabei. Marissa hatte das eben schon gesagt. Jetzt waren es im letzten Jahr allein in Deutschland über 1000 Unternehmen, die Teil der Kampagne waren. Also wir haben uns so year on year innerhalb der letzten Jahre eigentlich in unseren Zahlen in Deutschland verdoppelt. Also auch hier dann so ein echt rasantes Wachstum und so, also nach bestem UK-Vorbild quasi ein. Plötzlich war der Veganuary hier und dann ist er ganz, ganz schnell zu so einem richtigen Momentum. Und das habe ich in diesem Jahr viel gelesen, so diesen Traditionsbegriff mit. Also irgendwie haben wir es, und da sind wir natürlich sehr stolz drauf, innerhalb von 6 Jahren geschafft, dass Leute jetzt irgendwie wissen, im Januar ist der Veganuary. Obwohl das, auch das, ne, für uns im deutschen Sprachraum, das ist ja kein Wort, das leicht von der Zunge geht. Und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, das quasi zu etablieren, dass, ah ja, das ist jetzt halt. Mit dann irgendwie so über die vergangenen Jahre ausgeschöpften Potenzialen in diesem großen Wachstum der Kampagne ist es dann irgendwann schlichtweg auch aber natürlich relevanter geworden, dass wir so leicht und undogmatisch die Einladung ist und wir, und das also teile ich auch ganz persönlich und deswegen Veganuary für mich ganz persönlich auch so ein guter Fit, ja gar nicht alarmistisch sind irgendwie in unserem Appell. Also es ist ja kein Mensch, die Welt brennt gerade und der Klimawandel steht uns schon ins Haus und wir merken die Auswirkungen, wir müssen endlich was tun, ist, ne, also nicht die Veganuary-Sprache, auch wenn das teilweise die Dringlichkeit ist, und trotzdem möchten wir seitens Veganuary natürlich auch nicht die Füße stillhalten und in diesem Appell von Mensch, probier es doch einfach mal, die Augen vor dem verschließen, worauf wir tatsächlich aufmerksam machen wollen. Und das war in diesem Jahr, und da komme ich jetzt zu dem Warum, tatsächlich einmal so ein, wir gehen nochmal zurück zu einem, wie habitualisiert sind eigentlich unsere Konsumentscheidungen in mancher Hinsicht und wie schräg, das nämlich das diesjährige Kampagnenthema, wie schräg sind aber diese Habitualisierung und dieser wahrgenommene Standard innerhalb unserer Ernährung und innerhalb unseres Ernährungssystems eigentlich. Also wie schräg und wild ist es eigentlich, ein Schwein irgendwie in die eigenen Eingeweide zu stopfen, um Wurst daraus zu machen. Das ist ein, ne, also irgendwann hatte man diese Idee und irgendwann war das, was man sich ausgedacht hat zu machen. Heute nehmen wir das einfach an. Dabei ist es so viel weniger schräg und das, ne, ist genau das, was wir da als Teaching vollziehen und als Learning Leuten mit auf den Weg geben wollen. Dann ist es doch viel weniger schräg, einfach eine Wurst aus Sojabohnen zu machen. Das, was sich vermeintlich für viele, wenn wir zum Veganuary aufrufen, erstmal als vielleicht das Schräge anführt, wie eine Wurst aus Sojabohnen, wie eine Wurst aus Lupinen, wie eine Wurst aus Pilzen. Aber das ist eben sehr gelerntes Verhalten und das entsprechend ein, da sind wir lauter geworden, an diesem Habitus einfach auch mal zu schrauben. Und das ist natürlich was, wenn ich so auf die Kampagnenthemen der letzten Jahre schaue, wenn es viel darum ging um Chancen, um Hoffnung, um Rückbesinnung auf vor allem Gemüse und so vollwertige Lebensmittel, dann sind das alles auch kommunikativ tolle Kampagnen gewesen, denen wir jetzt nicht den Rücken kehren, aber es ist halt ein bisschen weniger, es kratzt so ein bisschen weniger an der Gewohnheit der Menschen. Und das ist so der zugegeben dann für Veganuary mutige Schritt in diesem Jahr gewesen, eben genau an diesen Schräglagen einmal tatsächlich zu kratzen. Ne? Habe jetzt viel über die Schräglagen gesprochen, aber wir als Menschen sind die einzige Spezies, die die Muttermilch von einer anderen Spezies trinkt. Ne? Also Milch, und auch das ist so, manche Leute, ne, rümpfen dann die Nase, runzeln die Stirn, weil sie es zum ersten Mal hören, aber eine Kuh gibt Milch, weil sie eine Mutter ist und weil sie einen Kalb geboren hat. Das dann vermeintlich auch in der Massentierhaltung landet oder auch in der Milchindustrie. Wie schräg ist es, dass wir die Muttermilch als erwachsene Menschen von einer anderen Spezies trinken? Darauf aufmerksam zu machen und da einmal die Augen zu öffnen, das war natürlich Henry dieses Jahr unser Appell und Wunsch.
Habt ihr denn da auch Resonanz bekommen, dass die Bildsprache jetzt ein bisschen vielleicht anders ist, nenne ich jetzt mal, als in den letzten Jahren? Kam da auch was zurück? Habt ihr da Feedback bekommen?
Aus zweierlei Seiten habe ich das bislang, also so den, ne, jetzt sind wir gerade kurz nach der Kampagne und aus zweierlei Seiten habe ich da bislang so einen Eindruck, einerseits so aus der Werbe- und Wirtschaftspresse, da wurde das auf jeden Fall wahrgenommen, also da tatsächlich auch einfach so, das wurde erkannt, ohne dass wir, also wir haben jetzt sehr drüber gesprochen, aber wir waren in unserer Kommunikation bewusst nicht, hi, hier ist das ganz andere Kampagnenthema von Veganuary, bitte schaut drauf, sondern wir sind eher mit dem Kampagnenthema rausgegangen und ja, Leute haben das wahrgenommen.
Also ganz selbstverständlich seid ihr rausgegangen.
Genau, ja. Und gleichermaßen so aus der Community gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Zielgruppen, die wir im Veganuary vereinen. Die allermeisten Leute, die wir bei uns als Teilnehmende in der E-Mail-Serie haben, weil auch das fragen wir ab und auch da haben wir eine Datenlage, wie haben sich denn Leute vor dem Veganuary, vor ihrer Teilnahme und Anmeldung bei uns ernährt. Die allermeisten haben im Dezember noch Fleisch und oder Fisch gegessen, also über die Hälfte. Und dann gibt es so einen Chunk an Leuten, die entsprechend vorher vegetarisch waren und das den Veganuary dann nutzten als so Transparenz. Transfer in die pflanzliche Ernährung. Und dann gibt es aber auch immer wieder wiederkehrende VeganerInnen, die, weiß ich nicht, vielleicht letztes Jahr Teil vom Veganery waren oder den Monat einfach nutzen, um sich selber zu bestärken, sich bei uns anmelden und zu sagen, Mensch, das ist einfach ein Monat, da feiere ich meine Ernährungsweise und profitiere von Angeboten, die Unternehmen raushauen und ich möchte wissen, welche coolen neuen Produkte rauskommen. Und innerhalb dieser unterschiedlichen Zielgruppen, also ich bin ganz neu im Thema oder ich bin schon ein alter Hase, gibt es natürlich auch unterschiedliche Rückmeldungen. Und dieses Thema mit einem Mensch, wie schräg sind eigentlich einige Zustände in unserem heutigen als normal empfundenen Ernährungssystem, hat natürlich auch in der veganen Zielgruppe beziehungsweise in der Zielgruppe von Menschen, die sich schon pflanzlich ernähren, viel positiven Rückenwind bekommen im Sinne von, hey, das ist so toll, dass es hier mal jemand sagt. Stimmt, das ist eigentlich so, man ist da, ne, man denkt da häufig gar nicht dran, aber toll, dass das mal wieder Thema ist. Also da viel Rückenwind. Und in Bezug auf die Leute, für die das Thema ganz neu ist, war es tatsächlich einfach eine andere Art von Öffnung. Keine, bei der ich jetzt schon irgendwie ein Resümee ziehen kann, funktionierte das besser, als wir sprechen darüber, dass es toll ist, zu vollwertigen Gemüsen und Hülsenfrüchten zurückzugreifen. Da sind wir tatsächlich noch so ein bisschen am Anfang unserer Auswertung. Dass wir, das kann ich als Resümee aber schon ziehen, mit Veganery grundsätzlich mutiger werden, weil wir natürlich jetzt auch irgendwie so beide Füße auf dem Boden haben. Das ist auf jeden Fall was ich sagen kann. Also so die Vorsicht schwindet natürlich so ein bisschen, wenn wir merken, wir haben auch Gehör. Und dieses Gehör haben wir uns entsprechend verschafft.
Ihr trifft damit aber vielleicht auch so ein bisschen den Zahn der Zeit, weil gefühlt zumindest seit Corona ist jetzt bestimmt wieder ein bisschen abgeschwächt. Das haben aber auch viele genutzt, ihre Gewohnheiten zu hinterfragen. Und das ist ja so ein bisschen, worauf die Kampagne auch einzahlt. Und ich glaube, dass die Menschen tendenziell oder einige ein bisschen offener geworden sind, ihre Gewohnheiten zu hinterfragen und das deshalb auch gut finden, dass mal der Finger in die Wunde gelegt wird, weil es sie einfach zum Nachdenken anregt.
Total, ja.
Ich würde jetzt gerne noch mal einen kleinen Switch machen. Du hast schon recht viel unter anderem von der Option gesprochen, dass man sich bei euch anmelden kann, dass man dann regelmäßig Newsletter bekommt, dass man da Unterstützung bekommt, dass man Mails bekommt, sei es mit Rezepten und Co. Das scheint also sozusagen ein Weg oder ein Kanal zu sein im Rahmen eurer Kommunikation. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind alles Kommunikationsexperten. Deshalb ist natürlich ein recht großes Interesse da, auch zu erfahren, was sind denn insgesamt so eure Kanäle, wie ihr an die Leute rankommt. Kannst du dazu ein bisschen was noch berichten oder ein bisschen detaillierter darauf eingehen?
Total, ja. Es ist mit Veganuary immer ein Zusammenkommen von ganz, ganz vielen Dimensionen gewesen und der Veganuary wäre nicht das, was er wäre und er würde nicht so funktionieren, wenn da nicht alle gemeinsam an einem Strang ziehen würden. Und das ist auch am Ende, sind wir auch aus personeller Hinsicht eine kleine Organisation, die alleine gar nicht den Schwung hätte, entsprechend dieses Momentum, das wir im Januar rund um den Veganuary sehen, zu bewirken, sondern da kommen ganz klar auf der einen Seite unsere prominenten UnterstützerInnen ins Spiel, die als Testimonials, gute Vorbilder, da MultiplikatorInnen natürlich ganz große kommunikative Kraft haben, sei das jetzt auf Joaquin Phoenix muss ich denken, weil der zum Beispiel auch ganz zum Anfang unserer Internationalisierung, also schon in dem ersten Veganuary 2020 in Deutschland, einer der großen internationalen Stars und Supporter war. Das hat natürlich ganz, ganz große kommunikative Kraft, sowohl in Presserichtungen als auch in den sozialen Medien, sei das jetzt um entsprechend Anmeldungen für die Kampagne oder schlichtweg Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit für die Kampagne zu formen. Nicht weniger wichtig sind dann Unternehmen, die mitspielen, ne? Also seien das jetzt in der ersten Kampagne 2020 irgendwie so 50 Unternehmen oder sind das in der Kampagne 2024 und jetzt 25 um die 1000 Unternehmen, die allein in Deutschland zum Veganuary mitmachen, dann sind das ganz, ganz viele Touchpoints, die wir alleine als Organisation gar nicht schaffen könnten. Also natürlich sind wir in den sozialen Medien aktiv, natürlich trendet der Hashtag Veganuary, Veganuary 2025 dann irgendwie innerhalb der Kampagne. Aber es gibt heute, das wissen wir aus Marktforschungsdaten, halt ganz, ganz viele Menschen, die auch so am Veganuary vorbei, also an Veganuary als Organisation, und das sagte Marissa ja eingehend, manche Leute haben nicht mehr auf dem Schirm, dass Veganuary eine Organisation ist, und das ist auch okay so, weil wenn eine Person irgendwie zum Lieblingssupermarkt stürmt im Januar, da über den Veganuary stolpert und dann inspiriert ist, durch eine Veganuary-Kampagne von einem großen Einzelhändler zu einer pflanzlichen Alternative zu greifen, dann ist das der Impact fürs Klima, den wir erzielen wollen, das hat den Effekt, den wir uns wünschen, und dann ist am Ende gar nicht wichtig, wer hat den jetzt gemacht, weil am Ende, ne, die Atmosphäre fragt nicht, und hat da jetzt Christopher von Veganuary für gesorgt, dass die Person den Tofu gekauft hat, oder war das der Einzelhändler, bei dem die Person einkauft. Also Unternehmenszusammenarbeit und die Unternehmen, die damit am Strang ziehen, auch eine extrem wichtige Rolle, und es ist wieder das Wort MultiplikatorInnen, genauso wie im Kosmos von prominenten SupporterInnen. Und dann versuchen wir natürlich, das alles zu bündeln und auch kommunikativ in der sowohl Presse als auch Social Media Kommunikation stattzufinden und das Thema da entsprechend zu platzieren. Und da kommen ja tatsächlich alle PlayerInnen irgendwie zusammen.
Wie wählt ihr denn eure prominenten Unterstützer aus? Kommen die auf euch zu? Geht ihr aktiv auf die zu und messt ihr dann die Wirkung auf irgendeine Art und Weise?
Es gibt tatsächlich mittlerweile beides. Also ich würde sagen, als der Veganuary noch ein bisschen mehr in den Anfängen stand, war das tatsächlich ein mehr wir gehen auf prominente Supporter hinzu und machen das auch nach wie vor. Natürlich gemessen daran, dass wir merken, Mensch, guck mal, in dieser Zielgruppe an Personen finden wir schon statt, aber an dieser Stelle haben wir noch keine MultiplikatorInnen, die Persona XY erreichen. Also da arbeiten wir schon auch ganz explizit mit einem, aber wie sieht denn jetzt die Person typischerweise aus, die wir schon erreichen und für den Veganuary begeistern können, und wie sieht die Person aus, mit der wir das noch nicht schaffen? Jetzt gibt es zum Glück, also die Person, bei der wir es nicht schaffen, heute noch stereotypisch irgendwie in eine Persona zu packen, wäre tatsächlich total schwer, weil es die Person eigentlich zum Glück nicht mehr gibt, und trotzdem gibt es irgendwie so, wenn ich jetzt zurückdenke an diese Kampagne, einen Atze Schröder, über den wir natürlich eine ganz andere Zielgruppe erreichen als im Vergleich zu einer veganen InfluencerIn, die auf Instagram kocht und in ihrer Zielgruppe eher so die vor 4-5 Jahren als ganz typische vegane Zielgruppe empfundenen Menschen erreicht. Das heißt, da gibt es schon ganz explizit natürlich unser Gesuch mit, ja, aber wo sitzt denn der Mainstream an den Leuten, die im Dezember noch Omnivore essen, die wir jetzt für den Veganuary begeistern wollen, und da entsprechend findet dann auch unsere Auswahl statt. Gleichermaßen gibt es heute Leute, die auch ganz explizit auf uns zukommen und sagen, hey Veganuary, tolle Sache, ich wäre gern Teil davon, ich würde das unterstützen, kann ich das machen? Und dann ist es, und ja, wir können das messen, natürlich auch ganz an den, weil das passiert alles unentgeltlich. Es gibt bei uns keine bezahlten Kooperationen irgendwie mit, also Joaquin Phoenix hat von uns kein Geld gesehen für seine Fürsprache für die Kampagne und seine Aktivierung. Und das ist auch im Deutschen, mit den deutschen Stars und Celebrities nicht der Fall. Das heißt, das ist am Ende natürlich auch ein, wir sind dankbar für das, was die Leute für uns machen. Messen können wir das entweder, also um mal ganz technisch und da kommunikativ zu sprechen, wenn prominente Supporter uns sagen, hey, ich möchte ganz explizit zum Veganuary aufrufen, sei das innerhalb einer Supporter-In-Mail, die ich rausschicke für Veganuary innerhalb unserer Verteiler- und Zielgruppe, dann können wir das natürlich tracken und können schauen, wie viel hat das denn jetzt gebracht, dass diese Person sich dafür ausgesprochen hat, entweder ne, in einer E-Mail oder auf Social Media, und können das entsprechend messen. Wir können auch ganz explizit messen, wenn wir, weil auch das, wenn die Zusammenarbeit ein bisschen enger wird, wenn wir prominente UnterstützerInnen ganz explizit als InterviewpartnerInnen und Gesprächsrohre für Veganuary auch etablieren können in der deutschen Presselandschaft. Atze Schröder hat dieses Jahr ganz viele tolle Interviews gegeben zu seiner veganen Reise quasi und zu seinem Weg in die vegane Ernährung, warum sich das für ihn lohnt. Dann ist das natürlich auch total gewinnbringend für den Veganuary. Wir können das ganz explizit messen, wenn wir sehen, hey Mensch, da kommt das Thema Veganuary über einen Clipping mit Atze rein, und ich kann die Reichweite davon messen und kann sagen, deswegen hat sich das gelohnt, zusammenzuarbeiten. Und dann wiederum, genau, gibt es Promis, die im Fernsehen auftreten und entsprechend da sich für den Veganuary aussprechen. All das wird, ne, also vor allem auf Reichweitenparametern messbar oder ganz klassisch auf irgendwie einem Conversion-Parameter, bei dem wir sehen, ja, und das hat tatsächlich Leute dazu bewegt, sich bei uns anzumelden, uns mit einer Spende zu unterstützen und so weiter. Das, long story short, am Ende aber auch immer in Einzelabstimmung mit den Prominenten, worauf sie Lust haben, weil wir als Organisation erstmal dankbar für jede Art der Unterstützung sind, und das auch, wenn es einfach nur ist ein Mensch, ich habe mich mit einem Zitat dafür ausgesprochen, und ihr dürft mich quasi mitnehmen im Rahmen des diesjährigen Veganuaries.
Apropos messen, jetzt hast du uns lange genug auf die Folter gespannt, jetzt sind wir natürlich auch neugierig. Welche Zahlen hast du uns denn jetzt für 2025 schon mitgebracht? Was konntet ihr schon auswerten? Wo konntet ihr schon sehen, wie sich was entwickelt hat und was sich gelohnt hat? Und vielleicht auch, welche Herausforderungen hattet ihr dieses Jahr?
Herausforderungen schließe ich gleich hinten an. Wir haben also ganz ursprünglich ja immer geschaut, wie viele Leute haben sich für unsere E-Mail-Serie angemeldet, wie viele Leute sind ganz explizit bei Veganuary gelandet. Da gab es vor 2 Jahren einen Paradigmenwechsel in unserer Auswertung, ganz klar deswegen, das habe ich vorhin schon kurz angeschnitten, weil so viel unwichtiger geworden ist, welchen Weg gehen denn die Menschen quasi mit dem Veganuary, wie landen sie in ihrer veganen Reise, in ihrem veganen Probiermonat, und haben deswegen in den vergangenen Jahren auf Marktforschungsdaten zurückgegriffen, also nicht mehr geschaut, wie viele Leute landen explizit bei Veganuary, sondern wie viele Leute nehmen denn den Veganuary zum Anlass, um im Januar einfach mal rein pflanzlich zu essen. Und da haben wir in diesem Jahr in 11 unserer Hauptkampagnenländer mit Marktforschungsinstituten geschaut, wie groß sind die Bevölkerungsanteile von Menschen, die tatsächlich im Januar rein pflanzlich essen, und wissen, dass weltweit 25,8 Millionen Menschen den Veganuary dieses Jahr zum Anlass genommen haben, rein pflanzlich zu essen. Das ist nochmal eine kleine Steigerung zum letzten Jahr, in dem es 25 Millionen Menschen waren, also 800.000 Menschen de facto mehr, von denen wir explizit wissen, die haben den Veganuary genutzt, um diesen Januar rein pflanzlich zu messen. Super spannende Zahl, weil natürlich also eine Riesenmenge an Menschen, die wir, das habe ich gesagt, ne, am Ende eine kleine NGO sind mit vielen MultiplikatorInnen, über die wir am Ende diese 25,8 Millionen Menschen vereinen können, sich für einen rein pflanzlichen Januar zu entscheiden. Und dann mit Blick auf die deutsche Kampagne, da sind wir noch am Zählen, aber auch da ist es ein, und da ist also, ne, tatsächlich sind wir an so einem Zenit-Momentum, wieder so um die 1000 Unternehmen, die den Veganuary bespielt haben. Und das ist aber schlichtweg ein, ja, das sind tatsächlich auch alle 1000 Unternehmen, die wir so in der Lebensmittelbranche vereinen können. Jetzt liegt es daran, quasi dieses Niveau zu halten und den Veganuary natürlich gemeinsam mit diesen Unternehmen immer spannender und noch einladender zu machen. Ne? Also wir, Marissa hat es vorhin gesagt, hatten im vergangenen Jahr, da habe ich noch keine Zahl mitgebracht, leider, weltweit über 2000 neue Produkte und Gerichte in Restaurants, auf Speisekarten und so weiter. Auch da gibt es letztendlich so einen Paradigmenwechsel von, hey, mittlerweile kann man alles rein pflanzlich essen. Jetzt müssen wir schauen, wie schaffen wir das quasi für die Zielgruppe noch attraktiver zu machen durch zum Beispiel Preisparität von pflanzlichen Lebensmitteln. Ne? Also viel immer noch mal wieder irgendwie das Feedback von Teilnehmern gehabt mit einem, Mensch, jetzt hatte ich die vegane Variante auf der Speisekarte, aber die war 1,50 teurer. Wie kann das sein? Das darf doch eigentlich nicht sein. Und da ganz klar ein, ja, genau, das ist genau das, wo wir jetzt quasi so ran müssen, quasi going forward. Jetzt bin ich aber von eurer eigentlichen Frage schon so strategisch abgeschwiffen. 25,8 Millionen Menschen ist die Zahl, die wir in diesem Jahr geschafft haben, auf den veganen Januar mitzunehmen.
Du hast es gerade schon gesagt, Partnerschaften, Unternehmen, die auch im Januar mitmachen, sind sehr, sehr wichtig für euch. Es gab 2025 nun auch erstmals 9 offizielle Sponsoren. Wie können wir uns das mit diesen Sponsoren genau vorstellen? Also wie funktioniert diese Partnerschaft und wie trägt diese Partnerschaft euch auch dann wieder, sage ich mal, am Touchpoint vielleicht nochmal mehr dazu bei, dass nochmal mehr Leute darauf aufmerksam werden?
Mhm. Genau, also grundsätzlich, das habe ich bislang nicht erwähnt, aber grundsätzlich ist die Teilnahme am Veganuary für Unternehmen erstmal kostenfrei. Also Unternehmen dürfen den Aktionsmonat nutzen, und das entsprechend unser Auftrag als gemeinnützige Organisation ist, möglichst viele Menschen dazu motivieren, sich im Januar rein pflanzlich zu ernähren und das möglichst einfach zu machen. Jetzt haben wir seitens Veganuary nicht ein einziges Produkt, das man essen kann. Das heißt, es wäre natürlich ein sehr einfacher Ask zu sagen, Mensch, ess doch mal rein pflanzlich. Dann sagen die Leute, ja, dann gib doch mal. Und wir sagen, nee, haben wir ja gar nicht. Also wir brauchen ja die Unternehmen, die mit uns an einem Strang ziehen, und entsprechend deswegen ist und bleibt die Teilnahme für Unternehmen am Veganuary auch kostenfrei, weil wir uns schlichtweg wünschen, dass Unternehmen mit pflanzlichen Produkten diesen Einstieg in die vegane Ernährung so einfach wie möglich machen. Mhm. Und genau, bei Sponsoren, sponsernden Unternehmen ändert sich dann schlichtweg der Faktor kostenlos, weil es innerhalb des Veganuary-Kosmos, innerhalb dieser 1000 Unternehmen, die in Deutschland aktuell Teil der Kampagne sind, eben auch ein paar gleichgesinnte Unternehmen geben soll, mit denen wir noch mehr an einem Strang ziehen wollen. Und da geht es dann ganz explizit darum, dass es für diese Unternehmen natürlich Chancen gibt, unsere Zielgruppe ganz explizit zu erreichen. Also es gibt dann tatsächlich einfach die Möglichkeit bei uns, die E-Mail-Serie habe ich erwähnt, da finden die Sponsoren mit einer Danksagung statt, also ganz explizit mit einem, hey, das ist ein Unternehmen, das gerade möglich macht, dass es den Veganuary und Veganuary als Organisation weitergeben kann, die Kampagne weiter wachsen kann, wir Mittel haben, den Veganuary auch weiter wachsen zu lassen, und entsprechend gibt es dann auch Content-Platzierung auf zum Beispiel Social Media oder in der E-Mail-Serie, je nachdem, was diesen Unternehmen auch besonders lieb ist und was bei uns auch entsprechend redaktionell empfohlen ist für diese Sponsoren mit einem, Mensch, wäre es nicht total toll, da stattzufinden, weil ihr habt so ein tolles Produkt, von dem sind wir ganz persönlich Fan, wäre es nicht toll, das auch hier und da der Zielgruppe vorzustellen. Und gleichermaßen können wir mit diesen Unternehmen dann auch im engeren Austausch natürlich noch mehr überlegen, wie schaffen wir es an den Touchpoints, auf den Ladenflächen, über Markenkommunikation, Leute noch effizienter einzuladen, einfach mal eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Das ist tatsächlich am Ende einfach ein Zeitfaktor. Also ein, da habe ich, jetzt irgendwie sage ich das zum dritten Mal, aber wir sind eine kleine Organisation, mit 1000 Unternehmen sprechen das Jahr über, stellt uns schon auch so an kapazitäre Grenzen, und es ist schön auch über quasi dieses Filtering von, es gibt ein paar gleichgesinnte Unternehmen, die auch eine pflanzliche Zukunft wünschen, quasi an den Tisch zu holen und mit denen ein bisschen mehr Zeit noch zu haben in der strategischen Auslotung. Genau das eröffnet eben dieses Sponsorship-Thema für uns auch.
Wir kommen so langsam Richtung Ende unseres Podcastes, aber ein Thema brennt mir doch noch unter den Nägeln. Gerade wenn es um Ernährung bzw. Veganismus geht, gibt es ja immer wieder Vorurteile und auch öffentlichen Gegenwind. Wir haben deshalb dir mal ein paar gängige Vorwürfe mitgebracht, die du wahrscheinlich aus dem FF kennst und deren Antworten dazu. Aber es würde mich trotzdem interessieren, wie ihr diesen Themen sozusagen entgegnet. Und ich würde sie dir mal vorlesen und dann gerne eine kurze und knackige Antwort dazu von dir hören, wie du das 1a widerlegen kannst.
Ja.
Also der erste Vorwurf ist, oder das erste Vorurteil, ist, dass vegane Produkte und vegane Ernährung teurer sind als normale Ernährung.
Mhm. Nicht per se, Vorwurf kenne ich. Wir haben mit Dr. Markus Keller vom Institut für pflanzliche Ernährung vor jetzt mittlerweile 3 Jahren schon mal so ganz klassische deutsche Gerichte from scratch, quasi Einkaufskörbe, Einkaufslisten dieser Produkte verglichen, pflanzliche versus tierische Lebensmittel, und haben da tatsächlich gefunden, nee, eigentlich ist der pflanzliche Einkaufskorb günstiger, wenn, deswegen from scratch, man nicht unbedingt quasi zum fertig verarbeiteten Alternativprodukt, sondern eher zu einem zum Beispiel Sojagranulat, zu einem Tofu greift, als zu einem fertigen Schnitzel und vollwertiger kocht. Ne? Also es ist da tatsächlich ein, je fertiger, convenient das Produkt wird, desto eher wird da auch eine Preisspanne quasi ersichtlich. Und ProVeg hat das jetzt zuletzt bei Lidl gemacht. Lidl hat eine große Preisanpassung der Eigenmarken-Range gemacht. Und da tatsächlich, gibt es gerade ganz viel Trend in Richtung, Preisparität für pflanzliche Lebensmittel schaffen, weil Organisationen, andere Organisationen, wie auch wir im Veganry, jetzt gibt es, habe ich vorhin kurz gesagt, alle Produkte quasi schon gibt. Jetzt geht es darum, die eben auch so einkaufsfähig wie möglich zu machen, also günstig anzubieten. Gibt es zum Glück mittlerweile einen Wettbewerb, der eben die Produkte und Preise auch immer weiter anpasst und dadurch sich dieses Vorurteil so ein bisschen von selber aushebelt, durch am Ende ein sehr kapitalistisches Argument, aber eben, es gibt den Wettbewerb und es erübrigt sich langsam zum Glück so ein bisschen.
Ja, am Ende des Tages ist ja auch manchmal die Frage, ob man Äpfel mit Birnen vergleicht, weil in Deutschland sind viele herkömmliche Lebensmittel halt besonders günstig, aber man zahlt dafür einen anderen Preis, der dann erst langfristig sichtbar wird oder jetzt zum Teil schon sichtbar wird. Und dann hat man da ein anderes Problem, was einem an anderer Stelle Geld kostet. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch einfach gar nicht vergleichbar. Nächstes Thema. Ersatzprodukte sind stark verarbeitet und deshalb ungesund.
Mhm. Auch das, also ähnlich wie die vorangegangene Antwort, kann man per se so nicht sagen. Also der Verarbeitungsgrad von einem Produkt sagt erstmal nichts über dessen Gesundheitswertigkeit aus, weil, ich glaube, wir sind uns einigermaßen einig, dass ein Vollkornbrot eine ganz gute Sache ist, aber ein Vollkornbrot ist per se, wenn man sich den Verarbeitungsgrad anguckt, ein hochverarbeitetes Produkt. Ein Blick auf die Zutatenlisten bei egal welcher Ernährungsform lohnt sich, und eine kurze Zutatenliste ist grundsätzlich, sind wir uns auch einig, was Schöneres als eine lange Zutatenliste. Das ist aber nichts, wo irgendwie eine vegane Produktrange oder so ein Monopol drauf hat auf einen besonders hohen Verarbeitungsgrad, sondern es ist tatsächlich einfach ein, ich muss da halt einen guten Mix finden. Und am Ende, eine vollwertige Ernährung aus Gemüse und Hülsenfrüchten ist am Ende das Mittel der Wahl, und alles andere eben in Maßen, wie bei jeder anderen Ernährungsform auch.
Dann gibt es kritische Stimmen, die sagen, dass es nicht gut ist, vegane Ersatzprodukte von großen Unternehmen zu kaufen, die gleichzeitig auch Fleischprodukte verkaufen, weil man halt dann hintenrum die Fleischindustrie unterstützt. Könnt ihr diese Aussagen nachvollziehen oder?
Nachvollziehen kann ich persönlich diese Aussagen auf jeden Fall, weil ich erstmal sagen möchte, das muss natürlich jede Person für sich selber entscheiden, wo das eigene Geld hinfließt. Und wichtig ist am Ende aber, aus sowohl Sicht Veganery als auch für mich ganz persönlich, das Geld muss bei pflanzlichen Produkten landen und bei großen Unternehmen ganz klar bei pflanzlichen Produkten deswegen landen, um auch diesen großen Playern in der Wirtschaft zu signalisieren, da liegt die Zukunft, da möchten wir hin, weil wir kriegen die Wirtschaft und den, eben habe ich Kapitalismus und Wettbewerb schon als großen Treiber angeführt, wir kriegen die Welt nicht verändert, wenn wir auf ganz, ganz viele kleine neue Unternehmen hoffen, die großen Player sich raushalten und wir hoffen, dass die kleinen irgendwie die Welt umkrempeln. Die sind extrem wichtig, Innovationen und Startups, ohne die wird es auch genauso wenig funktionieren, aber das sehen wir dann irgendwie bei großen Unternehmen wie zum Beispiel der Rügenwalder Mühle, da schaffen wir es ja quasi zu signalisieren, Mensch, es liegt ganz viel Potenzial in pflanzlichen Produkten. Im Rahmen des letzten Veganuary ist der tierische Schinkenspicker von der Ladenfläche verschwunden, weil man gemerkt hat, Mensch, ja, die Leute wollen eigentlich nur noch den veganen Schinkenspicker essen. Wenn man heute Schinkenspicker isst, dann isst man ihn halt pflanzlich und alle sind happy. Alle sind happy, heißt nicht, dass da Leute nicht gesagt haben, Mensch, aber warum musste man das jetzt machen? Und das ist aber auch, ne, also ganz normaler Diskurs und ganz normale Diskussion, aber am Ende kriegen wir es nur über solche Kaufentscheidungen auch bei großen Unternehmen signalisiert, wo die Reise hingehen soll. Und da vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel aus diesem Veganuary. Burger King, und also da sind wir uns einig, großes Unternehmen und erstmal nicht als besonders, also jetzt heute in der quasi in der Plant-Based Journey von Burger King schon als so wahrgenommenes Unternehmen, aber ganz klassisch natürlich nicht ein, ah ja, Burger King, da muss ich erstmal an eine pflanzliche Ernährung denken. Jetzt aber in diesem Januar mit dem King Rib so ein bisschen ein augenzwinkerndes Produkt rausgebracht in Richtung McDonald's, die den McRib entsprechend noch nicht in der veganen Variante anbieten. Burger King hat den quasi dieses Jahr geklaut und den veganen McRib bei Burger King als den King Rib angeboten, ausschließlich in einer pflanzlichen Variante, was einerseits eine tolle Signalwirkung natürlich hat, ein Produkt einfach ganz standardmäßig in einer nur pflanzlichen Variante anzubieten. Und dann gleichermaßen ist es aber natürlich auch wichtig, dass wir nicht davor zurückschrecken, zu diesem Produkt zu greifen und großen Playern zu signalisieren, ja, das ist, was wir wollen. Wir möchten lieber ein pflanzliches Produkt bei Burger King essen als ein tierisches. Würden wir das nicht machen, würde das wieder verschwinden. Und dann fehlt uns am Ende ein wichtiger Player, der wettbewerbsfähig nicht pflanzliche Produkte anbieten kann, weil entsprechend diese Produkte nicht nachgefragt werden. Deswegen, ja, du hast kurz und knackig gesagt, habe ich schon versäumt, aber ganz wichtig, ja, wir müssen unbedingt auf diese Produkte auch bei großen Unternehmen zurückgreifen.
Mhm. So, wir kommen jetzt ganz langsam zum Ende unserer Podcast-Folge, aber bevor wir natürlich jetzt uns verabschieden von dir und du uns vielleicht am Ende auch einmal dein veganes Lieblingsrezept verratest, beziehungsweise uns das einmal mitgibst, damit wir das gleich noch verlinken können am Ende, wollen wir einmal von dir wissen, wenn wir 3 bis 5 Jahre in die Zukunft schauen, was denkst du? Welche Trends und welche Entwicklungen können wir denn vielleicht heute schon ablesen? Was wird uns erwarten und wo siehst du den Veganuary denn im Jahr 2030?
Also einer der Trends, die wir ablesen können, ist, also einerseits hat sich zum Glück die pflanzliche Ernährung und die pflanzliche Bewegung ganz klar aus so einem Trendthema rausentwickelt. Vorhin haben wir irgendwie so über den Traditionsbegriff gesprochen und wie das Fuß gefasst hat. Das heißt, da sind wir aus so dem Momentum eines, ja, das ist jetzt gerade mal on vogue zum Glück raus und deswegen das, was ich heute als Trend beobachte und einordnen würde, ist ganz klar die Offenheit gegenüber diesem Thema. Also das ist das, was gerade trendet. So, wie viele Leute sind dafür abholbar? Wie viele Leute erkennen die Chancen aus einem Mensch, das ist so einfach, sich pflanzlich zu ernähren und einfach mal zu einem pflanzlichen Produkt zu greifen? Dann freue ich mich über so die mannigfaltigen positiven Auswirkungen davon auf Tiere, auf Klima, auf meine eigene Gesundheit. Und es ist nicht mehr so sehr dieser the other way around. Ich habe so diesen einen Missstand erkannt und deswegen probiere ich das jetzt mal und oh, eigentlich fällt mir das schwer. Nein, die Offenheit dafür ist ganz, ganz groß und das ist jetzt das Momentum, das wir entsprechend, und da geht es dann wieder um alle PlayerInnen, die quasi an den Tisch kommen und alle MultiplikatorInnen, da ist es ja jetzt an uns, ohne, again, Alarmismus, diese Chancen auch zu nutzen und nicht liegen zu lassen. Also jetzt zu sagen, na klar, der Klimawandel ist eine reale Bedrohung und die Missstände in der industriellen Tierhaltung, die sind real und da müssen wir ran. Also warum machen wir das nicht noch mehr? Und da natürlich Hoffnung in Bezug auf die kommenden Jahre, dass wir da noch mehr Mut, Schwung, Geschwindigkeit reinbekommen und da jetzt nicht irgendwie in so einem Rausch von, Mensch, krass, wir haben es geschafft, 25,8 Millionen Menschen weltweit zu vereinen, rein pflanzlich zu essen und überall, wo man hinguckt, gibt es pflanzliche Optionen und VeganerInnen oder Leute, die nach einer pflanzlichen Alternative suchen, werden jetzt glücklich, wenn sie auf die Speisekarte schauen. Das ist nicht das Ziel, aber das kann natürlich, und das ist mir ganz wichtig, sich diesem Trugschluss nicht hinzugeben. Ne? Also es ist ein, wenn jetzt eine Gruppe aus Mixed People, die einen essen Omnivore, die anderen essen pescetarisch, die anderen vegetarisch, die anderen vegan irgendwo essen gehen, dann kommt das nicht zu Problemen. Und das ist ganz anders als vor 5 bis 10 Jahren, wo man vielleicht gesagt hätte, oh, lass nicht dahin, da finde ich nichts, oh, da werde ich nicht glücklich, das ist ein veganer Place, ich esse aber eigentlich doch gar nicht vegan, können wir nicht irgendwie irgendwie, alle Leute werden jetzt an einem Tisch irgendwie glücklich, weil es für alle irgendwie was gibt. Und man könnte ja kurz mal einen Moment meinen, dass wir am Ziel sind und dass wir es geschafft haben, weil jetzt können doch alle irgendwie das essen, was sie wollen. Es gibt für alle was. Aber das ist ganz klar natürlich nicht das erklärte Ziel, weil wir sind dann am Ziel, wenn wir in einem Ernährungssystem sind, in dem wir alle in der Möglichkeit sind, eine Entscheidung zu treffen, die eben am Ende unser Klima rettet und Tierleben rettet. Und da ist es ganz klar unser Auftrag, auch noch die übrigen Leute dafür zu begeistern, die gerade noch sagen, nee, habt ihr noch nicht geschafft. Und das natürlich ganz groß erklärtes Ziel von Veganuary als auch von mir ganz persönlich. Wenn ich mir was, also das ist immer so ironisch, ne? Also wenn Leute fragen, was wünschst du dir denn für deinen Job in 20 Jahren, dann, also wäre das eigentlich ein ganz ehrliches, und das meine ich von Herzen, ich will meinen Job in 20 Jahren am liebsten gar nicht mehr machen, weil wir quasi das Ziel erreicht haben und sich so Tierrechts-, Tierschutz-, Klimaschutzarbeit erübrigt, weil uns das allen klar ist. Jetzt muss man realistisch sein über die Timeline. Ne? In 5 Jahren ist diese Timeline nicht erreicht. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass ich in 5 Jahren noch auf diesem Thema arbeiten zu haben werde. Aber mein Wunsch ist, dass sich die Notwendigkeit dafür auch irgendwann erübrigt. Und ja, genau. Das ist sowohl Hoffnung als auch Wunsch, ja.
Das ist ein schönes Ziel. Was ist jetzt dein aktuelles, veganes, persönliches Lieblingsrezept?
Super schwierige Frage, weil super mannigfaltig und so ganz saisonal abhängig irgendwie. Ich habe in letzter Zeit gerne irgendwie so einfache Ramen, also so japanische Nudelsuppen gemacht, also einfach irgendwie eine Brühe, Shoyu-Brühe heißt das häufig, wenn man es mit Sojasauce macht und dann einfach genau irgendwie Nudeln, gerne Pak Choi und irgendwie eine Fleischalternative, Mais habe ich da gerne drin, genau. Das total easy und gerne. Wenn es in Richtung Sommer geht, backe ich total gern Pizza draußen, weil ich so einen Pizzaofen habe. Und dann ist es, ne, also offensichtlich ist es was ganz anderes als Ramen. Und dann, die Empfehlung muss ich natürlich noch da lassen. Wenn es jetzt irgendwie mal schnell gehen muss und zum Lunch, und es geht im Veganuary und bei einer pflanzlichen Ernährung immer darum, das Rad nicht neu zu erfinden. Ne? Also alles, was man irgendwie gerne isst, kann man jetzt heute halt auch in der pflanzlichen Variante essen. Wenn es mittags irgendwie mal schnell gehen muss, dann ist es total gerne irgendwie so One-Pot-Pasta zusammengeschmissen. Dann gerne was irgendwie mit Säure, also Oliven, getrocknete Tomaten, Kapern irgendwie, eine Pasta zusammengeschmissen. Da gibt es auch ein hervorragendes Rezept, deswegen meinte ich, muss ich natürlich sagen, ein One-Pot-Pasta-Rezept im offiziellen Veganuary-Kochbuch, das es seit letztem Jahr im Buchhandel gibt. Das heißt, ja, wenn man das Rezept zum Beispiel möchte, dann ja, kann man uns als Organisation sowohl damit unterstützen, als auch ist das eine tolle Zusammenstellung aus vielen Veganuary-Rezepten.
Sehr gut.
Da verlinken wir doch gerne hin, oder? Also ich weiß, auf eurer Website gibt es eine tolle Rubrik und für alle, die jetzt vielleicht, weil es langsam Mittag wird, bei uns zumindest, ein bisschen Hunger bekommen haben, findet man da ganz bestimmt tolle Inspiration.
Auf jeden Fall. Dann, Christopher, ganz, ganz lieben Dank. Also wenn man die Zahlen hört, 25,8 Millionen international, die ihr dieses Jahr erreicht habt, das ist, wie du es immer so schön sagst, für eine kleine Organisation wie eure, das würde ich jetzt nicht mehr so sagen, ihr bewegt da echt richtig, richtig viel. Wirklich ein fantastisches Ergebnis. Man kann definitiv sagen, dass ihr sehr stark daran arbeitet, eine Wende herbeizuführen. Also das ist jetzt nicht mehr etwas, was nicht sichtbar ist. Und deshalb vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast, die Einblicke hinter die Kulissen, dass wir nochmal ein tieferes Verständnis haben davon, was ihr macht und wie ihr es macht. Und ja, dann sind wir sehr gespannt, wenn wir die allerletzten finalen Zahlen vielleicht mal von dir hören, wenn ihr wirklich alles ausgewertet habt und vor allem, wie es weitergeht und ob du in 5 Jahren deinen Job noch hast oder vielleicht in 10 Jahren ihn erst abgibst. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank euch auch, hat Spaß gemacht. Und genau, Zahlen sehr gerne und ich lasse euch wissen, sobald der Job sich erübrigt hat. Ciao, ciao.
Mach's gut, tschüss.
Danke euch beiden.